Herzlich willkommen in der 52. Folge von Fast and Curious. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und im Catch-up sprechen wir über Verenas Trip zum Europaparlament in Brüssel, die anstehenden Ferien und den Startup-Verband. Im Deep Dive sprechen wir mit Yael Meyer über die Gen Z und was wir über sie wissen müssen. Bei Meine Gründerfrage beantworten wir die Frage, wie man einen Markennamen für das eigene Projekt oder Business findet. Und das letzte Wort hat heute Verena.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen. Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei Ten More In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderungen an diese Teams, die wachsen seit Jahren. Denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos. Auf awork.com, awork.com gibt es alle Infos. Und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende.
Ketchup. Ja, ich habe diese Woche einen spannenden Trip vor mir. Und zwar fahre ich nach Brüssel und schaue mir das Europaparlament mal aus der Nähe an.
Und wow.
Ja, ist echt wow, weil ich war, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren in Brüssel oder so, bei so einem Studententrip. Und ist ja schon ein bisschen verrückt. Das ist der Hauptsitz der EU und irgendwie fährt da keiner hin. Also die Politiker ständig, aber ansonsten kenne ich wenig Menschen, die sagen, ich fahre jetzt mal wieder nach Brüssel.
Stimmt. Und wie kommst du da hin? Also bist du da eingeladen oder wolltest du dir deinen zukünftigen Arbeitssitz angucken für in 10 Jahren?
Ich fahre für ein Bewerbungsgespräch dahin. Nein. Nein, sondern Volt hat mich eingeladen, die Partei Volt. Die feiert ihr 6-jähriges Jubiläum und wollen da vor Ort Einblicke geben in, wie funktioniert eigentlich das Europäische Parlament, welche Wirkung kann man da auf europäischer Ebene entfalten. Und da bin ich da mit so einem ganzen Trupp unterwegs und da freue ich mich richtig draus. Mal wieder so eine Erkenntnisreise, weißt du, wie als wir nach Estland gefahren sind. Und Philipp war vor ein paar Wochen da und hat so geschwärmt. Er meinte, es ist so eine spannende Stadt, die ist so modern, die ist so irgendwie auch cool, toller Mix an Menschen. Und deswegen, ja, denke ich, das muss auf jeden Fall mal sein. Und dann haben wir gleich auch beschlossen, wir machen im Sommer so einen Roadtrip mit unseren Kindern durch Frankreich. Und da ist jetzt auch der erste Stopp Brüssel, damit unsere Kinder mal ein bisschen Europa-Feeling schnuppern.
Denn, ich find's richtig schön. Ja. Ich war mal da 2006 während des Sommermärchens.
Ach cool.
Als die Weltmeisterschaft lief und da war ich in Brüssel und habe ein Praktikum gemacht bei Gaz de France, was mein ganzes zukünftiges Leben beeinflusst hat. Das erzähle ich dir dann gleich in meinem Catch-up-Teil.
Ach, guck mal.
Ja, wichtige Stadt.
Total. Und ich finde immer, Europa ist so abstrakt, besonders für Kinder. Und ich glaube, wenn man das mal vor Ort erlebt und so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, dann kann das nicht schaden. Und genau, apropos Ferien, nächste Woche starten ja die Osterferien und wir haben mal beschlossen, Ferien zu Hause zu machen, weil es ja eigentlich komisch ist, man macht immer sein Zuhause so schön und dann arbeitet man den ganzen Tag und in den Ferien fährt man irgendwo weg und wir haben jetzt mal gesagt, wir bleiben in Berlin, spielen viel Tennis, gehen reiten, pflanzen unsere Hochbeete voll, also machen mal so richtig
schön
Urlaub zu Hause und das freut mich insofern, weil du musst jetzt weder packen, noch musst du, weißt ja, wie ich packen hasse, du musst nicht, weiß ich nicht, checken, ob irgendwer streikt. So, es ist einfach mal easy peasy. Das ist auch mal schön.
Richtig schön.
Und reiten habe ich jetzt gerade am Wochenende wieder entdeckt mit meiner Patentochter und Tochter. Das ist ja in Berlin gar nicht so einfach, weil irgendwie alles weit draußen und schwierig und
stimmt.
So. Aber wenn du es dann mal machst, so wie ich jetzt am Wochenende, dann dachte ich so, boah, ist das cool. Und das habe ich jetzt gleich auf die Liste gesetzt da für die 2 Wochen Osterferien, dass wir da jetzt nochmal ordentlich weitere Termine machen.
Es ist wirklich so der perfekte Mix aus irgendwie Tier, Natur und Sport.
Total.
Also es ist so schön.
Und dann Zeit
und gleichzeitig verlernt man es auch. Ich konnte früher mal reiten und dann saß ich letztens wieder auf dem Pferd. Und also verlernen nicht, es ist wie Fahrradfahren, man behält es schon. Aber trotzdem musst du erstmal wieder reinkommen, wenn du erstmal wieder reinkommen. Jahre nicht drauf saßt.
Und während wir die Pferde putzten, dachte ich so, das ist so wie Wäsche falten. Also Tabs im Kopf schließen, kannst du auch Pferde putzen. Ja?
Das ist der nächste Tipp an euch.
Genau, machst du da schön deine Kreise und denkst an nichts anderes. Genau, und zum Schluss hatte ich noch, also zu meinem Schluss hier im Ketchup heute hatte ich noch das Bedürfnis eines Shoutouts für ein schönes Projekt, was wir beide zusammen gemacht haben. Und zwar durften wir ja für ein Fast and Curious GründerInnen-Lunch, also dabei wurden wir fotografiert und begleitet und interviewt. Und das ist ja eigentlich lustig, weil das hat ja gar nicht wirklich stattgefunden, sondern wir wollten das halt so gerne machen.
Das spielst du jetzt hier einfach so.
Genau, das spoilere ich jetzt hier einfach so, dass wir das einfach nur so aufgedeckt haben, ohne dass dann leider Gäste kamen. Ja. Aber als ich jetzt die Bilder mir in dem Buch Tischkultur, so heißt es nämlich, angeguckt habe von unserem Fast and Curious GründerInnen-Lunch, dachte ich so, könnten wir eigentlich mal machen.
So könnte man es eigentlich genau machen, wie wir es da aufgetischt haben.
Also 10 Gründer und Gründerinnen bewerben sich, dann sitzt man da zu 12, 1,5 Stunden über Mittag, redet über Gründen und die Hochs und Tiefs und so weiter. Und dann geht jeder wieder arbeiten, also wenn das jemand für uns organisieren würde, wäre ich
dabei. Ja, wir bräuchten halt Sponsoren und irgendwie Location und so weiter, sodass es nicht so kompliziert ist. Aber ehrlicherweise, ich habe so gedacht, man könnte, also wenn wir das machen wollen würden, und du kennst mich ja, ich sage ja eigentlich eher ab, aber dann finde ich es natürlich auch schön, sowas mit dir zu machen. Ja. Dann müssten wir es an irgendwas hängen. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, wir sind irgendwie bei 29.000 Spotify-Followern. Das heißt, wir könnten ja sagen, wenn wir die 30.000 Spotify-Follower überschreiten, dann feiern wir das mit so einem Gründerinnen-Lunch. Und dann müssen wir mal schauen, wie man die Tickets dann irgendwie, verlost oder gewinnt oder ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich fände das eigentlich schön so. Für jede 10.000 Spotify-Follower machen wir einen Gründer.
Hauen wir einen raus. Ja, also deswegen, folgt uns mal schön, dann wird das bald Realität.
Sehr schön. Also wir haben gerade völlig unterschiedliche Leben, glaube ich. Also zum einen wollte ich dir ein Update geben. Wir hatten doch gesagt, wir gucken mal, wie viel Alkohol man trinkt und so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo du so bist.
Ja, bei 11 Mal dieses Jahr.
Echt, ja? Weil ich habe mir schon, mein Budget habe ich erhöht, also die 36 habe ich auf 48 erhöht.
Schon mal präventiv weil du schon bei 36 bist?
Nee, ich bin jetzt bei 20.
Okay, also warst du also schon doppelt so oft Hacke wie ich dieses Jahr.
Ja, aber ich habe ja das Ampelsystem eingeführt, das heißt ich habe ja grün, gelb, rot. Rot ist richtig Hacke, mir geht's am nächsten Tag wirklich schlecht. Gelb ist, ich war gut dabei und grün ist, ich habe ein Glas Wein getrunken. Ja. Und ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass die meisten grün sind. Also es ist halt das Glas Wein und so. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, ich track's einfach mal weiter.
Vielen Dank fürs Update, hat mich brennend interessiert.
Vor allen Dingen, wir haben ja hier ein Skript, da stehen die Themen drin, da steht, ich will mit dir gerne über die German Startup Awards reden.
Ja, nee, ist gut, dass du erstmal mit mir über deine Alkoholliste sprechen wolltest. Ja.
Ich glaube, dass ich sagen wollte, dass ich wirklich immer noch mein volles Leben mache und jeden Abend irgendwas mache und ich es immer noch total wundervoll finde. Also Leben wieder voll machen, bisher ganz großes Kino und macht
sehr
viel Spaß.
Und nächste
Gestern
Woche gehst
auf jeden
du mit
Fall
mir essen.
Genau, endlich mal wieder. Ja. Da habe ich dich angepinkt, weil ich dich so vermisst habe. Und dann gehen wir zusammen essen. Und gestern habe ich aber was ganz anderes gemacht. Und zwar wurde ich gefilmt für die German Startup Awards, weil ich ja als Investorin des Jahres nominiert bin. Neben der wundervollen Doreen Huber von EQT und Tina Dreimann von Better Ventures. Und da ist also am 11. Mai im Kanzleramt, werden die German Startup Awards vergeben. Und ich fand es total krass. Ja, ich war mal als Gründerin nominiert und ich finde es total krass, dass ich jetzt als Investorin nominiert bin, weil ich so dachte, okay, ich sehe mich ja hundertprozentig als Gründerin. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, dass ich echt seit über 10 Jahren schon in die Startup-Szene investiere.
Und also hast du dir verdient, die Nominierung?
Ja, findest, ja? 2013 ja. Das erste Startup-Investment gemacht habe. Also in der Tat. Und da haben wir so einen Trailer für aufgenommen. Ich glaube, 3 Stunden Arbeit für 90 Sekunden, die da rauskommen.
Aber der ist richtig schön. Die sind richtig
Return hoch. On Invest, ja, weiß ich nicht.
Richtig qualitativ hochwertig.
Ja, ja gut, dann lohnt sich das zumindest. Und dann, apropos Georgia Startup Verband, der veranstaltet das nämlich. Der hat auch ein Event veranstaltet, wo ich letzte Woche war, was ich auch mal wieder ganz spannend fand. So ein bisschen dein Brüssel-Trip war mein Trip zu Enpal in das Headquarter. Und die vermieten ja Solaranlagen für eure Dächer sozusagen. Also die kann man sich aufbauen lassen, muss sie nicht selber finanzieren, kann sie mieten. Und ich glaube, nach 20 Jahren kann man die für einen symbolischen Euro übernehmen. Und sind damit ja wahrscheinlich so das erste grüne Unicorn Deutschlands. Und da gab es einen Startup-Talk mit Christian Lindner in dem Enpal Headquarter. Und jetzt mache ich einen ganz wilden Kreis wieder zu. Und zwar Mario Kuhle, der CEO von Enpal. Den kenne ich daher, dass in Brüssel, wo du jetzt hingehst, wo ich mein Praktikum gemacht habe bei Gaste France im Sommer 2006, habe ich eine Person kennengelernt, Sandra, die hat damals im Europaparlament ein Praktikum gemacht. Mit der habe ich mich angefreundet. Ich habe mein Praktikum weitergemacht bei Gaste France in Paris. Da hat sie mich besucht und sie war an der WHU und hat mich da mit ihren ganzen WHUler-Buddies zusammengebracht. Mit einem von denen bin ich zusammengekommen und da war unter anderem auch Mario Kohle dabei und ganz viele andere.
Ich dachte, du sagst jetzt, und dann bist du mit Mario Kohle zusammengekommen. Das wäre jetzt ja crazy gewesen. Ja.
Nein, mit einem anderen aus der Gruppe. Aber Mario Kohle war da in Paris dabei, 2006.
Verrückt.
Und dann haben wir natürlich komplett den Kontakt verloren und haben uns jetzt irgendwie in dem Setting wieder getroffen. Und da habe ich echt gedacht, wie verrückt ist bitte das Leben? Hätte ich die Sandra nicht kennengelernt in Brüssel beim Praktikum, hätte ich meinen Weg niemals in die ganze Startup-Szene gefunden.
Ja, das ist immer
weil
irre.
An der Uni Mannheim war Gründen überhaupt nicht Usus, also gar nicht. Und da habe ich echt gedacht, also das ist doch Wahnsinn,
ja,
oder?
Total, ja. Diese Momente im Leben, wo man merkt, da geht so eine Weggabelung auf, wo es einfach den anderen Weg nicht gegeben hätte, wenn man diese Person nicht getroffen hätte.
Ja,
ja. Und stell dir mal bitte die Gründerszene ohne dich vor.
Also, ist ja unglaublich. Ich meine, das wäre ja traurig.
Also das wäre undenkbar. Dann wären ja nur 2 als Investorin des Jahres dieses Jahr nominiert zum Beispiel.
Es würde einfach ein Platz leer stehen. Es wäre jemand hier gewesen, aber die Person hat leider Sandra in Brüssel nicht kennengelernt. Und deswegen.
Also deswegen ein großer Shoutout an Sandra aus Brüssel, dass sie dieses Phänomen Lea Sophie Kramer möglich gemacht hat.
Deep Dive.
Ja, heute haben wir wieder einen spannenden Deep Dive für euch. Und zwar nähern wir uns von allen Seiten der Generation Z. Und wie immer vorab mal ein paar Fakten, die wir nachher aber auch sehr gut im Gespräch verifizieren können. Und zwar, was ist denn überhaupt erstmal die Gen Z? Also der Begriff Gen Z bezeichnet Personen, die zwischen den Jahren 1996 und 2009 geboren wurden. Und diese Zugehörigen der Gen Z werden auch Digital Natives genannt, da sie von Beginn an mit dem Internet und den sozialen Medien aufgewachsen sind. Und jetzt heute sind die also irgendwas zwischen 14 und 27 Jahre alt und es sind rund 11,5 Millionen Personen in Deutschland, also hochrelevant. Und während die Hälfte dieser Generation noch die Schulbank drückt, beginnt für die andere Hälfte nach einer Ausbildung oder einem Studium der Start in die Berufswelt. Und rund ein Drittel der Gen Z war im Jahr 2022 schon Vollzeit berufstätig, während sich 40% noch Vollzeit in der Ausbildung befanden. Und das beides hat Statista erhoben.
Und laut der Serie von PwC Europe Consumer Insights informiert sich die Gen Z vor allen Dingen auf Webseiten, über Podcasts oder Blogs. Also 36% der Gen Z bekommen daher ihre Informationsquellen, da bekommen sie die News mit, sowie sozialen Medien, 32%. Und jetzt kommt's, nur 24% informieren sich über die herkömmlichen Medien, wie Magazine, Zeitungen, Radios und Fernsehen, über die Neuigkeiten der Welt. Das ist ja echt mal eine starke Veränderung. Und es gibt eine weitere Umfrage von der Personalvermittlung Zenjob. Und zwar sagt dieser aus, dass für die Gen Z vor allen Dingen wichtig ist, einen geregelten und abgesicherten Arbeitsplatz zu haben. Das hat eine hohe Attraktivität, das sagen 68% der Menschen. Über 50% sagen, dass ihnen feste Arbeitszeiten wichtig sind und gleichzeitig spielt für 48% Flexibilität eine große Rolle. Und das versteht man ja, denn wenn man die ganze Zeit sein Arbeitsgerät, das Smartphone mit dabei hat und de facto dauerhaft arbeiten könnte, ist es noch wichtiger, eine Trennung davon hinzukriegen. Ja, und über all diese Erkenntnisse und noch viel mehr, also so dass wir die Gen Z einmal von vorne bis hinten richtig kennenlernen, sprechen wir heute mit unserem Gast. Die FAZ nennt Yael Meyer die Erklärerin der Generation Z. Mit 14 Jahren startete sie ihre Schauspielkarriere mit einer Hauptrolle in einem Spielfilm. Mit 17 wurde sie jüngste Mitarbeiterin der Schweizer Tageszeitung Blick. Mit 19 Jahren gründete sie die führende Gen Z-Beratung Siem. Und mit 20 wurde sie Mutter. Heute ist Yael 22 Jahre alt, wurde als Forbes 30 Under 30 benannt, zweimal LinkedIn Top Voice und ist Spiegel-Bestseller-Autorin des Buches Gen Z. Also wenn das mal kein krasser Lebenslauf ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Yael, und deswegen freuen wir uns so sehr, dass du zu Gast bei uns bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hi zusammen.
Ja, also du erlebst es selten, dass Lea und ich hier sitzen und denken, um Gottes Willen, was hat diese Frau alles schon auf die Beine gestellt? Du bist halb so alt wie ich.
Und ich rutsche schon die ganze Zeit so hibbelig auf meinem Stuhl hin und her.
Ich auch. Ich denke auch so, oh mein Gott, ja. Also Lea, du hast immer gesagt, du wärst so früh mit allem gewesen. Ich kriege auch eher das Feedback aus, was ist in deinem Leben alles drin. Aber Yael stellt uns hier beide komplett in Schatten. Also,
oh mein Gott, das von euch zu hören.
Nein, wirklich. Also total beeindruckend und deswegen vielleicht mal so zum Warm-up. Also du gehörst zur viel besprochenen Gen Z und was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn so Menschen zwischen 1996 und 2009 in einen Topf geschmissen werden nach dem Motto, ihr seid jetzt alle Gen Z und jetzt sagt doch mal, wer ihr seid, weil das ist ja total divers. Und deswegen vielleicht mal von dir selbst, wie würdest du die Gen Z charakterisieren, damit wir überhaupt mal so einen Ausgangspunkt haben?
Also du hast natürlich vollkommen recht, es ist richtig schwierig, all diese Menschen einfach in einen Topf zu schmeißen. Mhm. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man erstmal versteht, was macht eine Generation überhaupt aus, wie entsteht die? Und die Gen Z ist ja eigentlich nichts anderes als die Jugend von heute. Und die Jugend, diese jungen Leute, die waren ja schon immer anders. Und wir werden von unserem Leben geprägt, das wir erlebt haben. Und das prägt unsere kollektive Wahrnehmung. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, das klingt jetzt alles ja sehr technisch. Könnt ihr euch an den Moment erinnern, als ihr zum ersten Mal von 9/11 gehört habt?
Ja, total. Ich weiß genau,
komplett,
wo ich war, wo ich
genau
saß.
Alles von diesem Moment. Ja.
Genau, und wie euch geht es ganz vielen. Ihr habt diesen exakten Moment im Kopf. Und bei mir ist das nicht so, weil ich war da ein Jahr alt. Und wenn ich heute zum Beispiel durch den Flughafen laufe, dann denke ich mir nicht, zum Glück gibt es hier alle diese guten Kontrollen, ich fühle mich so sicher, sondern ich frage mich, warum überhaupt noch so viele Leute fliegen. Weil statt vom Terrorismus wurde ich von der Klimakrise sozialisiert. Und das verändert und prägt meinen Blick, den ich auf die Welt habe. Und somit auch meine Träume, meine Wünsche, was wir für Vorstellungen auf dem Arbeitsmarkt haben und so weiter. Und das macht mich dann auch anders sozusagen.
Ja, macht
total
voll Sinn.
Das ist ein richtig gutes Beispiel. Und jetzt hast du schon gesagt, der eine Teil ist Klimakrise, der euch absolut, sag ich mal, noch mehr bewegt. Ein Glück, ja, als vielleicht die anderen Generationen. Was sind denn noch so Beispiele, wo euch Dinge wichtiger sind als vielleicht den vorherigen Generationen?
Ich würde sagen, Diversität ist uns sehr wichtig und zwar nicht nur, wie man das jetzt aus der Wirtschaft stark aufs Geschlecht kennt, sondern auf Herkunft, Bildung, sexuelle Orientierung und da merkt man schon, dass man sich stark dafür einsetzt. Oder ich würde auch, was anderes, was auch spannend ist, ist vielleicht Gendern, wird auch sehr viel diskutiert gerade und ich denke, bei vielen von uns ist das das neue Siezen. Also ich hatte da auch letztens ein spannendes Gespräch, weil ich eigentlich nie sieze. Und dann hat mir jemand Älteres gesagt oder auch jemand Junges gesagt, aber wie ist es denn, wenn man zum Beispiel gar nicht gendert oder wenn man dich nicht mit deinen Pronouns anspricht, mit denen du dich identifizierst? Das ist ja auch total unhöflich. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass es auch so ein Generationen-Gap, da, wo wir irgendwie anders draufschauen.
Ja. Total, ich glaube auch. Das ist wieder die Sozialisierung. Ich muss immer so ein bisschen grinsen, wenn mir jemand eine Mail schreibt und dann steht da drunter Hashtag gerne per Du. Da denke ich so, ist das für ein weirder
Natürlich.
Hashtag? Natürlich per Du. Ja. So, und gleichzeitig weiß ich aber auch noch, dass in meiner frühen Kindheit ich nicht im Traum dran gedacht hätte, ältere Menschen zu duzen, weil das einfach damals noch gar nicht gang und gäbe war. Jetzt mal nochmal eine Frage, um so langsam reinzukommen. So, wer seid ihr? Jetzt gibt's ja auch diese wahnsinnig starke Generation der Millennials, über die ganz viel geschrieben, ganz viel geredet wird. Werdet ihr manchmal aus Versehen in einen Topf geschmissen nach dem Motto, diese jungen Leute heutzutage? Und dann hast du das Gefühl, nee, da beschreibst du aber eigentlich schon die, die eine Generation über uns sind? Oder wie siehst du so die Abgrenzung zu den Millennials?
Ja, finde ich auch sehr spannend, weil das passiert tatsächlich oft oder ist vor allem oft passiert noch vor 3 Jahren, bevor man wirklich über diese Gen Z viel geredet hat. Mhm. Ich würde jetzt sagen, jetzt ist die Gen Z wahrscheinlich die meistdiskutierte Generation, ja, die es je gab. Und was uns unterscheidet, ist zum Beispiel, dass man uns auch die wahren Digital Natives nennt, weil wir eine Welt ohne Internet nicht kennen. Mhm. Also das verändert, wie wir uns verhalten, was bei uns auf dem Handy passiert, ist für uns genau gleich real, wie was im echten Leben passiert. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und uns die Generation Smartphone nennen. Mhm. Und was wir auf dem Smartphone machen zum Beispiel, ist ja, dass wir da vor allem auf Social Media sind. Und jetzt eine Generation, die noch älter ist, zum Beispiel meine Eltern, können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was das genau bedeutet. Also zum Beispiel bin ich in einem sehr kleinen Dorf in der Schweiz aufgewachsen und mein Papa ist hier schon groß geworden. Mhm. Und währenddem er sich immer irgendwie an seinem Umfeld orientiert hat, vergleiche ich mich mit Menschen auf der ganzen Welt.
Mit der ganzen Welt.
Mhm. Und zwar schon immer. Und das ist auch mein Horizont. Und ja, es ist etwas von vielen Dingen, die irgendwie dann unterschiedlich sind. Oder wahrscheinlich, was der größte Unterschied von meiner Generation zu älteren ist.
Und jetzt gehen wir auf jeden Fall gleich in diesen Social-Media-Konsum nochmal rein. Unbedingt, und was das bedeutet. Und trotzdem würde ich gerne nochmal eine Schleife machen, weil du hast jetzt gesagt, okay, was ist euch wichtiger vielleicht als vorherigen Generationen? Klima, Gendern, Diversität, das sind ja alles politische Themen. Und gerade in Zeiten von Social Media wird ja vielen Jüngeren auch so ein Social-Media-Aktivismus vorgeworfen. Also wie sehr, sag ich mal, politisch würdest du denn sagen, ist die Gen Z, wenn man das wieder so verallgemeinert, und das tun wir jetzt leider in diesem Gespräch natürlich irgendwie schon. Und gibt es einen Unterschied für euch zwischen einem Social-Media-Aktivismus und einem politisch Sein durch die Medien und einem echten politischen Engagement?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich denke nicht, weil ich glaube, die Reichweite und die Aufmerksamkeit, die man auf Social Media bekommen kann, kann unglaublich viel auslösen, wie man ja auch dann zum Beispiel in aktivistischen Bewegungen wie Fridays for Future erlebt und gesehen hat. Oder auch Black Lives Matter ist entstanden wegen einem Social Media Video, das von einer Gen Z gepostet wurde. Und gleichzeitig sieht man zum Beispiel in der Schweiz trotzdem einen starken Zulauf von jungen Menschen in Parteien. Also ich denke, viele junge Leute gehören irgendeiner Bewegung an. Und ob sie auch sich dann in einer Partei engagieren wollen, wird sich vielleicht einfach noch zeigen.
Total. Und das ist ja auch was, was sich so im Laufe des Lebens entwickeln kann. Also klar ist man, glaube ich, als junger Mensch will man die Grenzen verschieben und will man das, was schon da ist, verändern und in Frage stellen. Das kenne ich auch noch von mir ganz genau. Mit Anfang 20 bin ich auch in so eine Bürgerbewegung eingetreten. Und die hatte auch so als Claim, Deutschland ist besser als jetzt und so. Und ich war so ungeduldig und dachte, oh Gott, dieses Land geht vor die Hunde und so. Und dann so 20 Jahre später merkst du, okay, so wichtig es ist, sich zu engagieren, trotzdem ist ja nicht alles schlecht, was da ist. Aber apropos nicht alles schlecht, was da ist. Ich bin ja sehr in Bildung engagiert. Und wie schaut ihr aufs Bildungssystem? Habt ihr so eine Art Zweiklassengesellschaftsgefühl aus, ich bin auf Social Media und da ist der Horizont die ganze Welt und dann bin ich in der Schule und da ist der Horizont sehr klein und da kriege ich irgendwie das beigebracht, was jemand gestern entschieden hat, was wichtig ist? Oder ja, was ist euer Blick auf Schule und Bildung?
Also mich nimmt es ehrlich gesagt Wunder, wie das früher war, aber wir haben in der Schule schon immer darüber geredet, dass wir irgendwie auf die Vergangenheit vorbereitet werden, anstatt auf die Zukunft. Ja. Und das ist ja absurd. Also wir können uns das auch irgendwie gar nicht leisten. Oder auch wenn ich mir jetzt Entwicklungen wie ChatGPT anschaue und AI grundsätzlich, das wird verändern, wie wir leben, aber auch wie wir lernen. Und da tut sich schon jetzt unglaublich vieles. Also zum Beispiel mein Bruder, der doziert gerade oder der doktoriert in Rechtswissenschaften. Und sie merken jetzt, dass die stärker auf mündliche Prüfungen setzen müssen, anstatt wie sie jetzt immer getan haben mit schriftlichen Examen, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Und da bin ich unglaublich gespannt, was alles auf uns zukommen wird. Aber ja, die Bildung muss ein bisschen ein paar Schritte schneller gehen. Ja.
Total. Und ich finde, da merkt man ja auch so diese Diskrepanz zwischen eurer Wirklichkeit und der Realität. Jeder hat das Smartphone die ganze Zeit dabei. Über ChatGPT lässt du dir irgendwie Texte schreiben. Und zu dem, was wir in der Schule vorfinden, so extrem. Und jetzt vielleicht mal wirklich einmal auf, du sagst Generation Smartphone, ja? Und das ist ja richtig. Also ihr seid die ersten Fully Digital Natives. Ihr seid damit aufgewachsen. Das verändert den ganzen Blick auf die Welt. Also ich weiß noch, als ich sozusagen regelmäßiger gepostet habe zum Beispiel, läuft, während du dein Leben erlebst, ein Strang mit, sozusagen fast unterbewusst, der denkt, ist das, kann man das posten? Kann ich dieses Bild posten? Nutzt das mir irgendwo was? So. Oder ich sollte mal ein Bild machen, dass ich es posten kann und so. Das heißt wirklich, du lebst quasi in so einer, in quasi zwei Screens. Du hast den echten Weltscreen und du hast sozusagen noch einen Second Screen. Wie sehr bestimmt das euer Leben? Wie sehr schränkst du auch Social-Media-Nutzung ein für dich selber, für Mitarbeiter? Das heißt, wie schaust du auf dieses krasse, ja, irgendwie so ambivalente Spektrum der Social-Media-Welt?
Also ich glaube, etwas, was sehr spannend ist bei meiner Generation, ist, dass wir die ganze Social-Media-Welt gar nicht unbedingt als Konsum betrachten, sondern wirklich als Teil unseres Alltags. Also das verschmilzt mit der echten Welt irgendwie und macht aber auch, was da passiert, noch viel realer. Und ich denke, es bietet uns auch sehr viele Möglichkeiten, also die wir auch nutzen und zu nutzen wissen. Und gleichzeitig setzt es auch extrem unter Druck. Und ich bin da auch kritisch, weil man sieht ja auch in Zahlen, dass junge Menschen an psychischen Erkrankungen leiden, wie keine andere Generation es getan hat. Und da bin ich überzeugt, dass das auch mit dem ständigen sich Vergleichen zu tun hat. Und gleichzeitig ist es eine Realität, die irgendwie nicht wegzudenken ist. Und ich persönlich nehme mir trotzdem auch immer Social Media Auszeiten, aber ich merke, wie schwierig es ist und weiß auch, dass das Freunden in meinem Umfeld genau gleich geht, weil wegen dieser Sucht vielleicht, die man hat, aber auch der FOMO, Fear of Missing Out, dass man irgendwas verpassen könnte. Und bezüglich der nächsten Generation, meinen Kindern, da nimmt mich jetzt Wunder, was ihr dazu meint, weil ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum und glaube, dass die gar kein Smartphone haben wollen.
Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil mein Gefühl ist, noch ist das gar nicht. Also meine Kinder sind zum Teil Gen Z und zum Teil dann Generation Alpha, also die danach kommen. Und da kann ich jetzt leider noch nicht feststellen, dass die kein Smartphone wollen. Also, es würde mir das Leben als Mutter deutlich einfacher machen, wenn sie das mir gegenüber äußern würden. Aber was ich feststelle, ist, dass das Rad sich immer schneller dreht. Du hast noch mehr Anwendungen, du hast noch mehr Druck, Teil dieses Ganzen zu sein, dass irgendwann der einzige Weg wieder sein kann, dass es eine Gegenbewegung gibt. Weil noch mehr geht ja irgendwann nicht. Und ich habe meine Patentochter, die ist 12, also die würde ich jetzt auch noch zur Gen Z dazuzählen, am Wochenende beobachtet, da waren wir einkaufen und dann kamen wir nach Hause und dann hat sie ein Video für ihre Freundin gemacht, wo sie jedes Teil so beschrieben hat, aber gar nicht so spektakulär, sondern so, ja, und dann habe ich das gekauft und so. Und das Ding ging irgendwie 10 Minuten. Da dachte ich so, wer will denn das gucken? Ja, so. Und sie so, ja, das machen wir immer, wenn wir irgendwas Neues haben, erzählen wir uns das und so. Und dann dachte ich so, okay, das ist ja irgendwann nicht mehr zu steigern. Ja? Und das heißt, ich glaube auch, es wird eine Gegenbewegung irgendwann geben.
Ich habe jetzt gar nicht von der Gegenbewegung gedacht, sondern eigentlich noch einen Schritt weiter, dass das noch viel mehr verschmilzt miteinander, weil irgendwie ist es schon jetzt verschmolzen. So, aber stell dir mal vor, weil stellt euch mal vor, wir haben nicht mehr das Interface Smartphone, weil jetzt verbringen wir so unglaublich viel Zeit unseres Tages auf so wenigen Quadratzentimetern. Was würde passieren oder was wird passieren, wenn das Interface sich ändert und wir zum Beispiel Brillen tragen oder
Linsen? Die Brille kommt zurück.
Die Brille. Irgendwann. Endlich kommt die Brille.
Ja, ja. Jetzt kommt die Google Glass.
Ist auch ein bisschen futuristisch.
Ja, aber du hast schon recht, ne? Also ich glaube, erstmal ist ja das Smartphone schon noch auch nicht wirklich optimiert. Also dieses ganze Texte schreiben auf so wenig Raum, dann posten müssen, da was fett drucken, da was kursiert machen, da was. Also es ist, macht nicht so richtig Spaß, ne? Das heißt, wenn du das mehr durch Sprache kontrollieren kannst, durch deinen Blick kontrollieren kannst, wenn du die Brille aufsetzt und automatisch weißt, was, keine Ahnung, ja, den Hintergrund vom Bundestag oder so, weil du dir das gerade in Real Life anguckst und du hast dann quasi alle Informationen dazu und wirst gefüttert. Das kann ich mir absolut vorstellen. Also es wird irgendeine Weiterentwicklung von diesem Gerät geben müssen, weil es einfach noch nicht so optimal ist, wie man es nutzen kann. Und gleichzeitig bin ich schon echt gespannt, weil, also ich merke, meine Kinder sind Generation Alpha, die nervt das Smartphone total. Wir reden da auch drüber, die sagen, ich so, bitte geh davon weg, jetzt keine Smartphones und so weiter. Gleichzeitig wollen sie natürlich eins haben. Aber das ist schon was so, die wollen die echte Beziehung, die wollen Menschen, die komplett präsent da sind und nicht nur Zeit mit ihnen verbringen, sondern Energie, Aufmerksamkeit, Verbundenheit. Und das bringt ja das Smartphone schon mit sich, die Verbundenheit auch, ja. Also ich habe eine Freundin, die macht immer Snapchat mit ihrer ganzen Familie, ein Bild am Tag. Und die sind ultra verbunden, die leben alle woanders und haben sozusagen das einfach nutzen können. Und wovor ich aber am meisten Angst habe, und das würde mich mal interessieren, Yael, wie du damit umgehst. Du hast ja eine unglaubliche Reichweite auch auf LinkedIn aufgebaut. Also ihr seid ja nicht nur auf Social Media und TikTok, sondern auch LinkedIn und Snapchat kann man noch machen und Pinterest. Und man kann unglaublich viele Plattformen bedienen. Und wovor ich richtig Respekt habe, ist, dass diese Generation quasi nicht mehr wie wir einen Lebenslauf pflegen muss, sondern dass die quasi 5 bis 10 Social-Media-Seiten pflegen muss und die immer up-to-date halten und gucken, dass man da wächst und Follower sammelt und so weiter, weil es fast so eine Art Eintrittskarte auch bietet. Und ich, also aus meinem Gefühl hast du das ja auch positiv erlebt, oder? So wie ich, sag ich mal, dein Wachstum und Präsenz und die Inhalte auf LinkedIn wahrnehme, bringt das euch ja auch als Firma was, bringt die als Person Reichweite. Es gibt ja unglaublich viel Positives, was Social Media dann auch für dich tut. Wie ist das für dich ein Druck, auf den verschiedensten Plattformen quasi deine Visitenkarte halten und ausbauen zu müssen?
Jetzt für mich persönlich gar nicht, weil ich das wirklich nur als Chance sehe. Mhm. Und ich meine, wenn ich mir das überlege, was wir tun, wäre nicht möglich gewesen, bevor es Social Media gab. Also wir haben bewusst damit gestartet, dass wir auf LinkedIn beginnen, über unsere Sache zu posten, über Gen Z zu posten, unsere Anliegen zu posten, weil wir da wussten, sind irgendwie unsere Kunden und können wir mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn es das nicht so gegeben hätte, dann hätten wir gar nicht so starten können. Das sehe ich zum Beispiel bei sehr vielen jungen Leuten, die jetzt selber gründen und selber einfach mal starten und sich da eben diese sozialen Medien zunutze machen. Und ich denke auch nicht, dass alle jungen Leute das Bedürfnis haben, selber aktiv zu sein. Also man kennt ja auch diese 90-9-1-Regel, dass eigentlich der Großteil der Leute auf Social Media, die konsumieren nur. Und also diese 90%, die konsumieren nur. 9%, die interagieren dann auch, die liken, kommentieren. Und nur 1% erstellt selber aktiv Content. Und das ist zum Beispiel bei Plattformen wie LinkedIn sehr stark so, wo ja auch das Durchschnittsalter höher ist. Und auf TikTok, wo sehr viele noch jüngere Leute aktiv sind, verändert sich das dann schon ein bisschen. Also da produzieren sehr viel mehr Leute selbst auch Inhalte. Und das ist auch ein sehr kreativer Prozess und auch etwas, was uns eben irgendwie intuitiv kommt. Aber ich sehe es jetzt nicht als Druck, sondern als Chance.
Und wir haben eingangs hier Fakten präsentiert zur Gen Z und da gab es eine Studie, die gesagt hat, dass euch wichtig ist, dass es eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben gibt und dass ihr zu 50% feste Arbeitszeiten wichtig findet. Zu 50% aber euch natürlich auch Flexibilität wünscht. Löst doch dieses Dilemma mal auf im Sinne von, wie guckt ihr auf Arbeitgeber, auf New Work? Was ist euch am Arbeitsplatz wichtig?
Ich glaube, was sehr spannend ist bei uns, ist, dass die jungen Leute gerade in einen Arbeitnehmermarkt eintreten. Und das ist eigentlich ein Privileg, weil wir können den mitgestalten. Wir müssen nicht mehr toxische Arbeitskulturen hinnehmen, die halt jahrzehntelang immer die gleichen waren, sondern wir können mitgestalten. Und das betrifft eben auch die Forderungen, die wir an einen Arbeitgeber stellen können und wollen. Und du Verena, hast ja auch, ich hab den gelesen, dein Beitrag auf LinkedIn zu, wie wird man ein Profi des Fachkräftemangels? Mhm. Und da hast du sehr spannende Dinge aufgezählt. Aber ein Grund oder eine Sache, die den Fachkräftemangel mitlösen wird, sind auch die jetzigen Berufseinsteigerinnen. Und darum müssen eben Arbeitgeber sich auch wirklich mit diesen Forderungen, die wir stellen, auseinandersetzen können.
Gib mal ein paar Beispiele für Forderungen. Mhm.
Zum Beispiel, eben du hast gerade gesagt, irgendwie Arbeit und Privates trennen können, trotzdem aber flexibel arbeiten können und sich selbst einteilen können. Das ist etwas, was ja schon irgendwie auch Flexibilität vom Arbeitgeber erfordert, aber durchaus möglich ist in sehr vielen Berufen. Und zum Beispiel auch etwas, was bei uns anders ist, ist, dass wir andere Ziele haben, als es früher immer der Fall war, und dann eben auch andere Möglichkeiten, wie wir die erreichen können. Zum Beispiel die Sache mit dem, das Leben lang hart arbeiten und dann irgendwann ausgesorgt haben, sich das Eigenheim leisten können. Das gilt für uns nicht mehr. Das wird für uns sehr wahrscheinlich nicht möglich sein. Das heißt, wir stellen auch dieses harte Arbeiten, wie man es bisher kannte, in Frage und stellen vielleicht die Selbstverwirklichung along the way mehr ins Zentrum. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Das macht einfach den Weg auch zum Ziel.
Und das finde ich ganz spannend, weil das sind ja in der Tat so Gerüchte vielleicht, die euch sozusagen vorgeworfen werden als Generation. Also die wollen alle nur TikTok-Stars werden und vor der Kamera rumtanzen, Work-Life-Balance, sind faul, wollen irgendwie auf Bali sitzen und arbeiten, aber einfach nicht mehr richtig sich reinhängen und so. Also da gibt es ja ohne Ende Gerüchte. Welche stören dich am meisten und bei welchen hast du das Gefühl, okay, die stimmen einfach nicht?
Ich glaube, das, was du auch gerade angesprochen hast, dass die Gen Z faul und ambitionslos sei, das finde ich komplett überholt. Aber ich denke eben, dass es von genau diesem Problem kommt, dass auf dem Arbeitsmarkt jetzt junge Leute eintreten, die den Status quo der Arbeitswelt nicht kennen, die seit Jahrzehnten die gleiche ist und Dinge dann einfach mal anders machen. Und das führt dann zu Reibungen, weil wir eben ja auch wissen, dass wir diese Forderung stellen können. Was für Gerüchte habt ihr denn gehört?
Ja, im Prinzip so die Lea gerade beschreibt, wobei das sich sicherlich auch mit der Millennial Generation mischt. Mhm. Aber ich besonders, ich bin ja auch nochmal 10 Jahre älter als Lea, bin natürlich sozialisiert worden mit so, wenn du in den Job reinstartest, dann kannst du erstmal wenig, dann bist du erstmal ruhig, hörst erstmal zu, machst, was dir gesagt wird und Kopf runter und los geht's. Ja. Und das Bild, was wir natürlich jetzt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben, die im gleichen Alter kommen, ist, hallo, hier bin ich, ich hätte folgende Forderung, hier ist mir nicht genug Tageslicht, außerdem möchte ich gerne, keine Ahnung.
Ich will nicht mehr die komischen Schokosnacks, sondern gesundes Obst
genau.
und drei Milchvarianten.
Ich bin nicht zum Kopieren hier und Kaffee koche ich dir auch nicht und so. Und ich glaube, so in dem Spannungsfeld spielt es sich ab, aus inwiefern gebt ihr auch erstmal rein ins System oder sagt ihr, nee, das ist eine überholte Denke, ihr könnt froh sein, dass wir da sind.
Es ist halt so. Sie können froh sein, dass man da ist.
Also, ja, aber du hast schon recht, na klar. Ja.
Also, ist
bei
ja
uns
krass.
Ist so eine wahnsinnige Arbeitgeberhörigkeit. Also das ist irgendwie, man ist dankbar dafür. Aber bei euch ist so, nee, ganz ehrlich, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich zu euch komme.
Ja, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es leider ja wirklich so. Also in 2030 werden dem deutschen Arbeitsmarkt wie viele Leute sind das? 5 Millionen Leute fehlen.
Ja, ja.
Das ist eine unglaubliche Zahl und eine Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss. Und eben der Kampf um diese Talente hat heute begonnen. Der beginnt jetzt und Unternehmen merken das. Also auch ein Großteil oder die meisten der Projekte, die wir aktuell umsetzen, da geht es nur darum, wie kann ein Unternehmen junge Leute erreichen und für sich gewinnen.
Ja, Total. Apropos Gewinn. Wie sucht ihr denn Jobs? Also wie muss sich ein Arbeitgeber darstellen, dass ihr ihn wahrnehmt? Weil ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich seid ihr jetzt nicht so typisch auf Jobplattformen unterwegs und gebt da 18 Kriterien ein, sondern ihr kommt wahrscheinlich irgendwie anders auf die Unternehmen.
Ja, also wir haben da auch eine Studie dazu gemacht und sind jetzt auch wieder an einer sehr ausführlichen dran, wo wir das genau untersuchen wollen. Aber tatsächlich sind es schon neue Kanäle. Jobplattformen sind noch immer sehr relevant, aber zum Beispiel in Zeitungen einen Arbeitgeber suchen, wird gar nicht mehr gemacht. Und da muss man sich schon auch anpassen können. Auch soziale Medien zum Beispiel bieten extrem viel Potenzial, weil man da präsent sein könnte als Unternehmen. Aber sehr viele tun das noch gar nicht. Also die LinkedIn, vielleicht rekrutiert man da mal ein bisschen, aber das geht ja auch weiter. Was ist ein Employer Brand? Zum Beispiel sind für junge Leute die wichtigsten Punkte an einem Arbeitgeber sind, ein gutes Arbeitsklima ist Nummer eins. Und dass der Job inhaltlich interessant ist, ist Nummer zwei. Und die Jobsicherheit kommt schon auf Platz drei. Und das sind alles Dinge, die ein Unternehmen vielleicht schon bietet, aber nicht nach außen trägt. Und das heißt, sie sind nicht da präsent, wo wir auch sind. Also 85% der Gen Z sind täglich aktiv auf Social Media. Und wenn man nicht dahin geht, wo wir sind, dann erreicht man uns einfach nicht mehr.
Absolut. Und ich finde, das ist so eine verpasste Chance. Also ich rekrutiere ja wirklich nur alle, die
über Instagram,
denen wir arbeiten, Antonia, Luisa und so, die habe ich alle über Instagram gefunden. Alle einfach über Videobewerbung. Die kennen mich, die folgen mir, die wissen, wofür ich stehe. Dann sage ich, was ich da suche, dann schicken die mir was und so weiter. Und dann lernt man sich sofort menschlich und auch fachlich kennen. Und ich bin da so viel treffsicherer mit und so viel schneller als alle anderen, die ich sehe im Recruiting. Und ich weiß gar nicht, warum das noch so wenig genutzt wird. Ich finde wirklich, das ist eine riesen verpasste Chance. Aber ich will noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen, den ich auch unfassbar spannend finde. Du meintest gerade, naja, die Zeitung ist es natürlich nicht mehr. Und ihr seid ja wirklich auf neuen Kanälen unterwegs. Und ich finde, das ist, sag ich mal, dieser Shift, wir haben vorhin auch dazu einen Fakt vorgelesen, also dieser Shift zu Podcasts und zu anderen Kanälen ist ja extrem. Und deswegen würde mich mal total interessieren, Yael, wo, sag ich mal, konsumierst du Medien, Nachrichten, Neuigkeiten? Wo shoppst du? Welche Apps sind deine wichtigsten? Also was ist denn so das, wo du wirklich so dein Wissen, dein Konsum, deine Interaktion bedienst?
Also bezüglich, wo ich News konsumiere, bin ich nicht repräsentativ als ehemalige Journalistin. Aber
das glaube ich.
Ich merke auch bei mir selbst, dass ich liebe es, News auf passiv auf Social Media zu lesen. Also ich folge extrem vielen Newsseiten. Und wir haben zum Beispiel auch in unserer Studie gesehen, dass nur 20% der Gen Z physische Zeitung lesen, aber auch mit Online-Zeitung sind es nur 50%, die überhaupt noch Zeitungen lesen. Das ist krass. Die restlich, also jeder zweite liest entweder keine Zeitung oder eben nur über Social Media. Und zum Beispiel, was auch spannend ist bezüglich, wo wir shoppen, das wird man vielleicht nicht denken, aber Retail ist doch noch ziemlich relevant bei uns. Also da kommt es auch ein bisschen drauf an, was genau das Produkt ist. Aber zum Beispiel Kleidung wird natürlich stark auch online gekauft, aber trotzdem auch noch im Retail. Aber man sieht einen sehr starken Unterschied zu älteren Generationen, dass das einfach extrem zugenommen hat jetzt bei uns. Und eben, ja, soziale Medien, das ist, wo wir unglaublich viel Zeit verbringen. Und jetzt für mich persönlich, ich bin sehr stark auf LinkedIn natürlich, aber auch hier eine spannende Zahl, die man vielleicht nicht denken würde, aber von den 21- bis 26-Jährigen ist jede vierte Person schon auf LinkedIn aktiv. Wir waren mit unserem Team in New York auf Workations letztes Jahr. Und da waren wir auch im LinkedIn-Office und die haben uns ein paar spannende Zahlen und Insights genannt. Aber zum Beispiel ist die Gen Z ihre schnellst wachsende Usergruppe. Also wird der Kanal auch irgendwie immer noch relevanter werden.
Ja, das glaube ich auch total. Und vielleicht so zum Abschluss des Gesprächs noch mal einmal so beleuchtet, wie bist du eigentlich zum Unternehmertum gekommen? Du hast gesagt, ich komme aus einem Dorf in der Schweiz. Der Horizont meiner Eltern war qua fehlendem Social Media ein anderer. So, wann hast du gewusst, ich mache mein eigenes Ding und ich mache es mit einem relativ großen Horizont, weil ich ein großes Rad drehen will?
Oh, das war eigentlich lustig. Also bei mir war es irgendwie eine Flucht aus dem aktuellen Arbeitsleben, weil ich habe da mit einer Freundin zusammengelebt und die war Influencerin und zwar eine der ersten, die es da überhaupt gab in der Schweiz. Und sie war irgendwie immer irgendwo auf der Welt unterwegs und hat da gleichzeitig gearbeitet. Und ich saß an meinem Office-Job und habe mich gefragt, was tue ich hier? Warum investiere ich so viel Zeit und Energie nicht in mich selbst? Und das ist dann war eigentlich der Grund, wie das oder der erste Gedanke, dass ich wusste, ich will irgendwie selbstständig sein und was Eigenes machen.
Und jetzt hast du ja mit deinem Partner gegründet. Also ihr habt als Paar gemeinsam gegründet. Und seit Eltern bald zweier Kinder, kann man denn eigentlich verallgemeinern, und ich hoffe, deine Antwort ist ja, bitte, dass sozusagen Elternschaft in der Gen Z moderner gelebt wird?
Ich weiß nicht so recht. Viele Gen Z haben ja noch gar keine Kinder. Also bei uns ist das natürlich oder ist das wirklich komplett 50-50 aufgeteilt mit Business und Kind. Aber wenn ich so in meinem Umfeld schaue, glaube ich, oder sehe ich schon, dass da noch sehr viel getan werden müsste, damit sich die Rollenbilder dann tatsächlich ändern. Aber ich hoffe, dass das irgendwann mal soweit sein wird.
Ich würde sagen, wir kämpfen alle sehr dafür. Genau. Jede Generation, wir sind ja hier fast drei Generationen auf ihre Art und Weise. Und genau, wenn man jetzt uns zugehört hat und gesagt hat, wow, das interessiert mich so sehr, wie diese Generation tickt. Wer sind so Menschen aus der Gen Z, denen man noch folgen sollte? Wo du sagst, geht da auf LinkedIn, guckt euch die auch an, die verkörpern eigentlich perfekt, wofür wir stehen oder was da zu erwarten ist.
Natürlich mein Mitgründer John, den ganzen Seam-Team.
Auf jeden Fall.
Alle sehr aktiv. Ja. Aber da gibt's ganz viele, zum Beispiel auch Sarah Emmerich, finde ich unglaublich spannend, wie sie auch.
Ist auch Investorin und beim FC Victoria. Ja.
Ja, genau. Und wie sie Familie und Beruf irgendwie vereint. Und ich glaube, was auch sehr spannend ist, ist junge Menschen in seinem Umfeld fragen und in seinem Unternehmen einbeziehen. Und so zu lernen, weil da kann man oder im direkten Gespräch kann man, glaube ich, am meisten profitieren.
Absolut. Also, ja, wir könnten stundenlang weiterreden. Es ist unglaublich, wie du es auch so auf den Punkt bringst, wie viel Klarheit du da schon hast. Und also, wenn das die Zukunft ist, dann sehe ich absolut rosig für uns alle. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen, und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/hr, und Sage wird geschrieben S-A-G-E. also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Meine Gründerfrage.
Ja, in unserer schönen neuen Kategorie beantworten wir heute die Frage, welches Vorgehen ratet ihr bezüglich Markennamen? Denn uns hat eine Zuhörerin geschrieben, ich finde einfach keinen Namen, mit dem ich mich wohlfühle, der gut klingt und zu mir passt, bei dem die Domains noch frei sind. Und was soll ich jetzt machen? Mit einer Agentur zusammenarbeiten? Soll ich erstmal mit einem Namen starten, mit dem ich mich nicht identifizieren kann? Also das ist ein großes Thema, was Lea und mich schon gefühlt 100 Mal in unserem Berufsleben begleitet hat, weil jedes Mal, wenn du eine tolle Idee hast, dann willst du halt auch ziemlich schnell wissen, wie nenne ich das Ding denn jetzt? Und vielleicht einleitend, so ein Name ist wichtig, ja, der klebt ein Leben lang an dir. Ich bin Verena von Fox & Sheep, Lea ist Lea von Amorelli und wäre halt irgendwie blöd, wenn diese Markennamen so gar nicht gepasst hätten. Aber wie nähert man sich dem Thema und was gibt's denn überhaupt für Beispiele für Namen, also ob inhaltsgeladen oder nicht? Also Lea, was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
Ja, also erstmal liebe ich das Thema, weil es so total konkret ist, ne, und so total operativ. Und einfach jedes Projekt, was man macht, braucht einen Namen.
Auch einen Namen.
Ich finde, selbst jede private Gruppe kann einen Namen vertragen. Jede WhatsApp-Gruppe kriegt einen Namen. Also das macht was. Dieser Name, wir haben auch jetzt für unsere Familienchat, der hat einen bestimmten Namen und so. Und das macht was mit dir.
Ja oder unser Trip Name nach Barcelona mit unseren Gründerinnen heißt 4 Tage wach.
4 Tage wach. Das sagt schon alles. Ja, und deswegen, ich liebe das. Also es ist eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, mir Namen für was auch immer ich mache oder Gruppen oder Firmen oder Projekte auszudenken.
Bis
und
es
jetzt
dann
4 Tage wach
wird.
Und 4 Tage wach ist ein gutes Beispiel, weil das wäre jetzt so, also es gibt ja verschiedene Namensgruppierungen, die man überhaupt nutzen kann. Und vielleicht, um da mal minimal einzusteigen, das wäre jetzt sowas wie kurze Sätze, 4 Tage wach. Also oder wie $1 Shave Club, das ist so eine Firma, die verschickt Rasierer aus den USA. Oder Germany's Next Topmodel, das sind sozusagen so sprechende kurze Sätze. Oder 10 More In, ist auch ein sprechender kurzer Satz. Das ist also so eine Gruppierung, die man machen kann. Dann gibt es natürlich so Namen, die quasi eine andere Bedeutung haben, aber genutzt werden. Also Tesla zum Beispiel kommt von einem sehr berühmten Elektroingenieur. Nike kommt von der Siegesgöttin Nike.
Ada, was ich mitgegründet habe, kommt von Ada Lovelace, der ersten Programmiererin. Und Ada dreht sich ja rund um künstliche Intelligenz und Robotics und sowas. Also das ist auch so ein Name mit Bedeutung.
Und das ist halt das Schöne, wenn du so einen Namen hast, dass du immer diese Geschichte erzählen kannst und so. Jetzt bei Nike hätte es wahrscheinlich keiner mehr damit verbunden, aber du fängst halt damit an, du kannst es aufladen. Ja. Es gibt dir so ein bisschen eine Richtung und einen Halt. Dann gibt es auch so Namen, die man einfach verwendet, die eine ganz andere Bedeutung haben, wie zum Beispiel Apple oder Amazon. Die gibt es ja, den Amazonas und auch einen Apfel gibt es in echt. Und trotzdem wird der quasi in einem ganz anderen Kontext genutzt. Dann gibt es so Namen ohne jegliche Bedeutung. Also so ganz kann man es auch nicht sagen, aber sowas wie Google, Uber, Rolex, also die einfach irgendwie erfundene Namen sind und cool klingen. Und dann, was auch ganz, ganz viele nutzen, sind diese sprechenden Namen im Sinne von Facebook. Meistens hast du 2 Worte, die du sozusagen so aneinander reißt. Wunderflats, Bitcoin. Und die sagen dir eigentlich schon, was...
Bisschen, worum es geht.
Genau, bisschen, worum es geht. Und ich glaube, sich diese Kategorien erstmal klar zu machen und zu schauen, welche Art von Namen will ich denn eigentlich haben? Was passt denn zu dem, was ich haben möchte? Und oder was passt zu meinem Projekt, Produkt, Firma? Damit kann man schon mal erstmal anfangen.
Genau, und dann wird's aber eben schwer. Das ist ja auch die Zuschauerfrage heute sozusagen. Dann hast du irgendeinen tollen Namen und dann stellst du fest, so die URL ist nicht frei, markenrechtlich schwierig, weil irgendwer anders heißt auch schon so. Deswegen da mal vielleicht, wie geht man das an? Also ich würde erstens immer sagen, der Markenname, aber widersprich mir, wenn du es anders siehst, ist wichtiger als die URL im Sinne von, wenn die URL noch einen Zusatz braucht. Also zum Beispiel bei dem eben genannten Ada ist die URL zum Beispiel join-ada. Bei Vitamin, wo wir investiert sind, ist die URL join-vitamin, obwohl das Unternehmen nur Vitamin heißt. Also bei der URL kannst du ja auch noch so ein bisschen tricksen, einen get davor tun, also getvitamin.com oder so. Aber der Markenname...
Oder du nutzt eine andere URL-Endung im Sinne von, wir haben zum Beispiel auch überlegt, didedim.academy oder didedim.io. Oder damit kannst du auch noch so ein bisschen, wenn du I.O. nutzt, kannst du zum Beispiel so ein bisschen diesen Tech Aspekt, ja, du hast eine App oder eine technische Innovation gegründet oder so, das kann man auch ein bisschen durch die Endung der URL zum Beispiel sagen.
Genau, also deswegen ist die URL wichtig, aber mein Learning ist, ich habe eigentlich immer viel zu früh, viel zu teuer, viel zu viele Domains gekauft.
Total, ich habe so viele noch.
Also bis heute kriegen wir noch von unserer Bank, die wir gründen wollten, die wollten wir dann Cheetah Bank nennen, also wie der
am Anfang. Genau, am Anfang.
Also wir wollten sie dann ja hinterher Bold Bank, aber als wir noch bei Cheetah Bank waren, was jetzt auch echt kein cooler Name gewesen wäre, haben wir erstmal auch 21 Domains in 400 Ländern reserviert. Also das macht nicht so viel.
Aber ich fand zum Beispiel bold.bank, da waren wir dann irgendwie bei der URL, weil das einfach so cool klingt. Also zweimal hintereinander so vier Buchstaben, Worte, das war irgendwie, hat das miteinander gepasst. Da war die URL mega nice.
Da war sie mega nice und deswegen, also Markenname first, URL second. Und zu Markennamen vielleicht noch eine Anekdote sozusagen von mir selber. Wir haben damals Fox & Sheep gegründet und dann saßen wir beim Notar und hatten ja noch keine einzige App programmiert. Und dann hieß es, wie soll denn jetzt dieses neue Unternehmen heißen? Und ich habe es ja mit Moritz zusammen gegründet und dann haben wir es MV, Moritz Verena, Mobile Ventures UG genannt. Ja, weil wir so dachten, naja, ist ja eigentlich eh wurscht, die Apps werden ja der Star und so. Und dann hat der Notar gesagt, nee, da muss noch eine Zahl dahin. Dann hießen wir MV1 Mobile Ventures UG. Sind wir da ganz stolz rausgelaufen aus dem Notar. Und dann haben wir irgendwann die erste App im App Store eingestellt und dann stand direkt unter dem App-Namen MV1 Mobile Ventures UG und wir so, oh Gott, ja, wir brauchen dringend einen Firmennamen, der irgendwie spricht oder cool ist oder zur Zielgruppe passt. Und dann waren unsere ersten beiden App Schlafgut und Kleiner Fuchs Kinderlieder und Schlafgut hatte ein Schaf und dann haben wir gesagt, okay, Fuchs und Schaf, nee, muss ja international funktionieren, Fox and Sheep. So, und was ich damit sagen will ist, weil ja auch die Frage kommt, kann ich auch schon mal starten, wenn ich noch nicht den geilen Namen habe? Ja, also es ist wichtiger, die ersten Schritte zu gehen, vor allen Dingen, wenn sie auch noch so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wie so eine UG-Gründung oder so. Und ich meine, du hast ja auch schon ein paar Mal erwähnt, Lea, dass du bei Ten More In noch nicht ganz happy mit dem Namen bist und trotzdem bist du jetzt schon bei Class 4.
Also ja, total. Und ehrlicherweise, das finde ich auch immer so spannend, weil ganz viele sagen, Lea, jetzt hast du schon so viel Brand Equity dafür aufgebaut, ja? Mhm. Und du hast so viel den Markennamen sozusagen rausposaunt und so. Und dann denke ich so, ich fange gerade erst an. Also ich habe ein halbes Jahr hinter mir und noch 25 vor mir mindestens mit dieser Firma. Das heißt, mein Weg hat noch gar nicht begonnen. Ich habe noch gar keine Brand Equity.
Den Namen
also im Sinne
ändern.
Von natürlich ist da Brand Equity, aber ich schaffe das auch zu drehen. Deswegen darf man es auch nicht zu hoch hängen. Ich wollte noch einmal darauf eingehen, das ist spannend, dass du sagst, ja, bei euch steht der Name halt bei Apple dann auch der Firmenname. Mhm. Weil Amorelli zum Beispiel, der Firmenname war Sonoma Internet GmbH, weil wir die Firma zuerst gegründet haben und danach den Namen für das, was wir gemacht haben, gefunden haben. Und da war es völlig egal. Im Gegenteil, es war sogar super, weil du hast nämlich die Produkte von der Sonoma Internet GmbH bekommen und nicht von Amorelli. Mhm. Und dadurch wusstest du nicht, dass da Sextoys drin sind, wenn du sie ins Büro bestellt hast.
Ach, sehr gut.
Also es hat uns total geholfen. Also auch das muss man mit bedenken. Und vielleicht nur, wenn man jetzt mal anfängt, wie kann man denn eigentlich sich noch Hilfestellung holen? Also, und das mal jetzt in Kurzform, man könnte über dieses Thema wirklich eine eigene Podcast-Folge machen. Also bei Amorelli haben wir einfach Namen gesammelt und diese dann 40 Namen in so eine SurveyMonkey for Free Tool rausgeschickt an Freunde. Und die haben die geratet und ganz oben kam Amorelli raus. Und ein Glück haben wir darauf gehört, weil mein Favorit Love Facets wäre total schlimm geworden und schlecht von der URL, schlecht zu schreiben und so weiter. Heute bei Ten More In sind wir ja immer noch in der Suche und Findung und ich könnte jetzt da ewig drüber reden, warum das gerade sich so schwierig gestaltet. Aber wie suchen wir? Es gibt wirklich heutzutage mega coole Ressourcen und zwar eine, die ich liebe, ist namelix.com. Das ist eine AI-generated Website, die euch hilft, Namen zu finden. Namelix.com. Ich liebe sie. Da kann man so weit mitkommen mit dieser Seite. Zweites, was ich liebe, ChatGPT. Die fragen und erzählen, was ihr da vorhabt und Namensvorschläge holen.
Wie würdet ihr es nennen?
Verschiedene Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven da reinhacken und da kommen richtig spannende Namen raus. Und dann das Dritte ist in der Tat, das war ja auch in dieser Fragestellung drin, man kann auch Agenturen dafür beauftragen, natürlich. Und zum Schluss, glaube ich, ist es sozusagen es muss sich richtig anfühlen. Wir ändern unseren Namen gerade noch nicht, weil es einfach noch nicht der Name ist. Wir haben ihn noch nicht gefunden.
Gibt noch nicht den
besseren.
Und es
dauert jetzt gerade. Ja, es dauert jetzt gerade länger und dann ist das halt so. Und wir operieren erstmal weiter unter Ten More In und das ist auch good enough und wundervoll. Und trotzdem werde ich nicht mit irgendeinem Namen rausgehen, der es nicht ganz ist. Und gleichzeitig kann man zum Schluss auch irgendwas entscheiden und den dann aufladen. Also es muss zu dir selber passen und zu deinem Produkt und zu dem, was du damit
genau
ausdrücken
also
möchtest.
Lieber schon mal starten und später den Namen nochmal ändern, als auf den perfekten Namen warten und in Schönheit sterben. Und vielleicht letzte Anekdote, wie wir hier auf Fast and Curious gekommen sind. Das erstens muss es auch ein bisschen über Nacht immer wieder wirken. Hier hatten wir auch so einen Google-Doc, da haben wir einfach wild reingehackt, alles, was uns irgendwie so einfällt, wie wir heißen könnten. Ich habe das nochmal rausgeholt. Scharf und spitz. Bullish und bold. Tiefentaucherinnen. Hands-on.
Das fanden wir dann
ganz schlimm. Auch so viel Schrott dabei. Und da war dann irgendwo mit...
Hands-on fanden wir sogar noch okay, glaube ich.
Hands-on fanden wir richtig gut, ja. Mhm. Und irgendwo da drin stand auch Fast and Curious. Und das war aber nicht von Anfang an so, dass wir da drauf gesprungen sind. Und deswegen einfach diese Liste machen, auch mit Freunden die Liste teilen, sagen, was ihr vorhabt, sollen die auch noch mal ein paar Dinge da drauf schreiben. Also keine Scheu, mit dem Thema auch öffentlich zu gehen im Sinne von es im Freundes- und Familienkreis zu teilen, weil die Zeiten und dann reserviert jemand die Domain und dann ist es weg. Ja, wenn du einen Markennamen hast und der eingetragen ist und jemand hat deine Domain da reserviert, dann kriegst du die auch wieder. Also lieber ein bisschen breiter suchen, ein bisschen mehr den Filter aufmachen und wie Lea sagt, sich sonst Hilfe holen. Ja, das war sie schon wieder, unsere schöne Folge. Und also für mich ist einfach heute das Hauptlearning die Klarheit dieser Gen Z. Ja, da wird nicht rumgeeiert, da wird nicht irgendwie gesagt, ja, stimmt, so sind wir ein bisschen oder so, sondern da ist so, ihr könnt froh sein, dass wir da sind, stellt euch auf uns ein und ihr werdet schon sehen, wie gut das ist. So, Punkt.
Total. Und sie entschuldigen sich auch nicht mehr dafür.
Nein.
Die sind einfach so, wir sind, wie wir sind und ihr müsst euch darauf auch einstellen, weil wir sind die Zukunft. Und das ist auch ein bisschen richtig so. Also ich finde dieses wenig Entschuldigende und einfach die Dinge beim Namen nennen, war unglaublich angenehm. Also
wie
echt
lange
eine
haben
richtig
wir,
spannende Folge.
Richtig spannend. Und wie lange haben wir und ich besonders gebraucht, sich zu emanzipieren von der Meinung der Generation über dir? Wie alt mussten wir werden?
Sind wir heute noch drin?
Ja, eben. Wie alt mussten wir werden, um uns irgendwie sozusagen zu leisten, gewisse Dinge einfach zu tun. Ja. Und sie hat ja auch so schön noch im Vorgespräch gesagt, irgendwann haben die Menschen mal für die 50-Stunden-Woche gekämpft, dann für die 40, lass uns doch für die 30-Stunden-Woche kämpfen. Also auch, dass die so ein, ja, so ein Pragmatismus in Bezug auf Ziele haben, die sie nicht mehr verhandeln wollen. Also da können sich alle Arbeitgeber da draußen, glaube ich, ordentlich anschnallen.
Also eine wahnsinnige Inspiration und jetzt hast du das letzte Wort.
John F. Kennedy. Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht selbst geschaffen hat.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.